Ich beginne, indem ich drei Bibelstellen lese, eine aus dem Alten Testament und zwei aus dem Neuen Testament. 5. Mose, Kapitel 34, die Verse 10 bis 12. 5. Mose 34, die Verse 10 bis 12. Und es stand in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, welchen der Herr gekannt hätte von Angesicht zu Angesicht, nach all den Zeichen und Wundern, die der Herr ihn gesandt hatte zu tun im Land Ägypten, an dem Pharao und an allen seinen Knechten und an seinem ganzen Land. Und nach all der starken Hand und nach all dem Großen und Furchtbaren, das Mose vor den Augen des ganzen Israel getan hatte. Dann Apostelgeschichte Kapitel 2. Apostelgeschichte Kapitel 2, der Vers 22. Männer von Israel, hört diese Worte. Jesum, den Nazaräer, einen Mann von Gott, an euch erwiesen, durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte tat, wie ihr selbst wisst. Und die dritte Stelle aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 24, Matthäus Kapitel 24, Vers 24. Matthäus 24, Vers 24. Denn es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen und werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Zeichen und Wunder geschehen durch Mose, geschehen durch den Herrn, aber auch geschehen und zu erwarten, gemäß dieser Weissagung aus Matthäus 24, durch Diener, Knechte Satans, durch Betrüger. Das Thema Zeichen und Wunder, ich habe mir selbst folgende Überschrift gesetzt, Zeichen und Wunder, gestern, heute, morgen. Und es soll eine biblische Untersuchung sein, mit Zeugnissen aus der Kirchengeschichte. Ich werde anfangen, indem ich zuerst uns selbst bewusst mache, dass wir in den letzten Jahren eine wirklich schicksalhafte Umwälzung erlebt haben. Dann werde ich zu Zeichen und Wundern eine kurze begriffliche Klarstellung geben. Daraufhin zweitens über verschiedene landläufige Irrtümer etwas sagen, nämlich zum Zweck und zur Wirkung der Zeichen und Wunder. Dann drittens wollen wir uns die Frage stellen, wozu waren die Wunder da? Nach biblischem Zeugnis. Und daraufhin werden wir zu einer zwingenden Schlussfolgerung genötigt, was unsere Zeit heute betrifft. Das war das vierte. Das fünfte, das biblische Zeugnis zum abgeschlossenen Kanon. Dann sechstens, das biblische Zeugnis zum Aufhören der Zeichen und Wunder. Siebtens dazu, das Zeugnis der Kirchengeschichte. Und dann achtens, die Wunder der Endzeit. Eine schicksalshafte Umwälzung, wahrlich. Wir sind Augenzeugen, Ohrenzeugen davon, die Älteren unter uns, die sind zum Glauben gekommen und aufgewachsen als Christen mit der selbstverständlichen Überzeugung, man musste gar nicht darüber diskutieren, dass die Apostel einmalige Diener Gottes waren, mitsamt ihren Fähigkeiten. Das war so selbstverständlich im Denken und Urteilen der bibelgläubigen Christen wie der sonntägliche Gang zur Versammlung. Niemand hinterfragte es. Und wahrscheinlich ohne, dass man sich so recht dessen bewusst war, war man damit ein treuer Gläubiger der Botschaft des Evangeliums, so wie die Reformatoren diese Botschaft im 16. Jahrhundert neu gepredigt, neu auf den Leuchter gestellt hatten mit den bekannten Ergebnissen der Reformation, wahrscheinlich die größte Erweckung in der ganzen Kirchengeschichte. Das war geistliche Erweckung. Mit einer Botschaft, die eben auch das ganz klar voraussetzte, heute sind keine Apostel da, heute sind nicht die Werke und die Taten, die besonderen Werke und Taten der Apostel da. Sei es, dass jemand sich zum Methodismus zählte oder zum Baptismus oder zum Pietismus, sei es, dass er zur Brüderbewegung gehörte, alle dachten in diesem Punkt gleich. Sie glaubten, was die Reformatoren glaubten und lehrten. Sie glaubten, was die Christen der ersten Jahrhunderte glaubten und lehrten. Sie glaubten nicht, was damals nur eine besondere und begrenzte und eingegrenzte Strömung innerhalb der bibelgläubigen Christen glaubte, nämlich die Pfingstbewegung. Die glaubte anders. Und das war eine singuläre Erscheinung, als sie aufkam. Und jetzt muss ich mich schon wieder korrigieren, nein, sie war nicht singulär. Denn die Pfingstbewegung glaubte mit der römisch-katholischen Kirche, dass es noch heute Leute gibt mit apostolischen Vollmachten. Für die römische Kirche selbstverständlich, dass Nachfolger der Apostel da sind. Das nennt man dort apostolische Sukzession. Entsprechend, ganz logischerweise, geradezu zwingend logisch, hat die römische Kirche immer geglaubt, dass auch göttliche Offenbarungen geschehen, durch Visionen, dass Wunder geschehen, Zeichen und Wunder, dass Gott sich fortlaufend der Kirche geoffenbart habe und noch offenbart, jüngstes Beispiel in Deutschland, die Marienerscheinungen in Marpingen mit, so wie die römisch Gläubigen denken, göttlichen Mitteilungen, übernatürlicher Art. Nun, dass der Methodismus und der Baptismus und der Pietismus sich heute offen eingestandenermaßen der römischen Kirche nähert, ja, das ist ihnen sicher bewusst. Und das ist den meisten Denominationen auch bewusst, dass sie sich in ihrem Denken gleichzeitig immer mehr eben der Pfingstbewegung, der charismatischen Bewegung nähern. Aber ich nehme an, dass den meisten nicht so klar bewusst ist, dass die Pfingstbewegung, und ich denke, das ist dieser den Vertretern dieser Bewegung selbst wahrscheinlich in der Weise nicht bewusst gewesen, dass sie mit diesen besonderen Überzeugungen, die ihre Identität begründen, nicht dass sie an die Bibel glauben und die Rettung aus Gnade, das glauben alle bibelgläubigen Christen, aber das, was ihre besondere Identität begründet, dass sie genau in dem Punkt römisch-katholisch schon immer gedacht haben. Und von daher ist es eine fast unheimliche Beobachtung, die wir machen, aber es liegt in der Logik der Sache, dass Pfingst- und charismatische Bewegung und der römische Katholizismus jetzt zusammenwirken. Und gestern haben wir einen Eindruck davon bekommen. Und tatsächlich in dem Maß, wie sich die traditionell nicht pfingstliche oder charismatisch gebärdende und glaubende bibelgläubige Christenheit, in dem Maß, wie diese sich Rom nähert, und ich sage es einmal ein bisschen krass, dann bleibt es uns vielleicht besser haften, in dem Maße, wie sie mit der großen Hure anbändelt, beginnt sie auch das Glaubensbekenntnis der Hure nachzubeten. Und zu diesem gehört auch, es geschehe auch heute noch Zeichen und Wunder. Der Kanon ist beileibe nicht zu Ende. Gott redet noch, indem er neue Offenbarungen gibt. Es ist fast zwingend, dass es so kommen muss. Und so ist ein immer größerer Teil der evangelikalen Christenheit, und wir sollten nicht vergessen, woher dieser Ausdruck kommt. Der Ausdruck evangelikal kommt aus England, aus dem 18. Jahrhundert, innerhalb der anglikanischen Kirche, eine Erweckungsbewegung durch Georg Whitfield, und die Leute, die von seiner Botschaft ergriffen wurde, die nannte man die Evangelicals. Und so gab es innerhalb der anglikanischen, protestantischen, natürlich, anglikanischen Kirche eine Evangelical Party, eine evangeliumsgemäß gläubige Gruppe, die immer größer wurde. Und die hatten Profil, klares Profil, klaren Glauben. Das kann man heute in der Weise nicht mehr sagen. Und immer mehr Evangelikale, der Begriff ist ja inzwischen auch im Deutschen gebräuchlich, sind bereit zu sagen, dass jener reformatorische Donnerkeil, der wirklich dieses ganze Gebäude Roms ins Wanken und in ganzen Nationen zum Einsturz brachte, jener Donnerkeil nämlich, der lautet Sola Scriptura, keine andere Offenbarung. Ja, heute sind immer mehr Evangelikale bereit zu sagen, dieser Donnerkeil sei nur eine Platzpatrone gewesen. Es gebe auch außerhalb der Bibel jederzeit möglich göttliche Offenbarungen. Nun eine begriffliche Klarstellung. Wir müssen ja wissen, wovon wir reden. Zeichen und Wunder. Wenn wir Wunder sagen, dann denken wir, wenn wir Deutsch reden und wir halten uns damit auch an biblischen Sprachgebrauch, an Wunder der Schöpfung, Wunder der Vorsehung, Wunder der Erlösung. Wir reden vom Wunder des Lebens bei der Geburt eines jeden Kindes. Wir reden auch von Wundern der Vorsehung. Wenn die Menschen irgendwie den Eindruck haben, jetzt hat Gott die Dinge so geführt, dass wir alle nochmal davon kamen, das Wunder von Dünkirchen, Mai, Juni 1940, menschlich irgendwie nicht erklärbar. Wieso es so kam? Wunder der göttlichen Fügungen. Nun, über solche Art von Wundern streiten wir uns als Bibelgläubige nicht. Das steht nicht zur Debatte. Daran glauben wir alle. Nun verwendet die Bibel dieses Wort Wunder auch für göttliches Eingreifen, das nicht mit den Mitteln unseren normalen Mitteln der sinnlichen Wahrnehmung, auch nicht mit unseren Erfahrungen als Menschen übereinstimmen. Also das irgendwie sprengen. Und natürlich vermag Gott das. Gott verwendet Mittel, um seine Wunder zu wirken, um seine Schöpfungswunder, seine Wunder der Fürsorge und der Vorsehung zu wirken. Aber Gott kann auch ohne Wunder wirken, ohne Mittel wirken. Und dann fällt es sofort auf und dann sagen wir, das sei ein Wunder. Ein ganz einfaches Beispiel. Dass Gott uns jeden Tag trägt, ist ein Wunder. Aber wir haben uns so daran gewöhnt, dass der gute Erdboden treu immer da ist und uns hält, dass wir ganz vergessen, dass Gott sich dieses Mittels bedient. Er hält diesen ganzen Erdball und auf dem stehen oder sitzen oder liegen wir und werden die ganze Zeit getragen. Ist ein Wunder. Und nun kann Gott einmal das Mittel, das normale Mittel, mit dem er uns trägt, wegnehmen und dann scheint jemand schwerelos über den Elementen zu gehen. Petrus wandelt auf dem Wasser und das fällt uns dann sofort auf. Ist aber gar nicht mehr ein Wunder als das andere. Gott umgeht einfach das übliche Mittel, aber Wunder tut er eigentlich die ganze Zeit. Und der Gläubige sieht sie. Der Glaubende sieht sie und betet darüber an. Der Unglaube sieht diese Wunder nie. Er sieht dann das, was er als Wunder nennt, das Mirakel, das Zeichen. Aber, wie wir sehen werden, wird das ein Herz, das nicht glauben will, nicht zum Glauben bringen. Wer die Wunder Gottes in der Schöpfung und in der Vorsehung nicht sehen mag und sehen will und hier Gott anbetet, wird nicht glauben. Auch wenn er solche Zeichen sieht. Dafür haben wir eine ganze Reihe von Belegen, die werden wir noch sehen. Also das ist eine erste Klarstellung, es gibt Wunder und Wunder. Dann, wem trauen wir Wunder zu? Und das ist eine Frage, die zunächst vielleicht überraschend tönt, aber die ist wichtig, damit wir nicht falsch verstanden werden. Man hat aufgrund dieses Büchleins, das ich da geschrieben habe, über Zeichen und Wunder schon behauptet, ich glaube nicht, dass Gott Wunder wirkt. Und das habe ich nie geglaubt, glaube ich auch jetzt nicht, auch nie geschrieben. Gott wirkt Wunder. Gott wirkt auch übernatürliche Wunder. Er wirkt solche Wunder. Und auch das steht bei uns nicht zur Debatte. Auch dass Gott jetzt, je und dann solche Wunder wirkt, steht nicht zur Debatte. Darum die Frage, wem trauen wir die Wunder zu? Das Besondere an den Aposteln, das Besondere an Mose, das Besondere an Elia und Elisa war, dass Gott ihnen die Gewalt gab, Zeichen, Wunder zu wirken. Sie wirkten Wunder. Die Apostel konnten einem Lahmen sagen, im Namen des Herrn Jesus sage ich dir, oder im Namen Jesu von Nazareth sage ich dir, steh auf und wandle. Sie hatten von Gott diese Autorität, Wunder zu wirken. Und da gehen jetzt die Meinungen auseinander. Da gibt es bibelgläubige Christen, die sagen, diese Gewalt, die Gott einzelnen Menschen gab, Wunder zu wirken, gibt er heute niemandem. Und andere sagen, diese Gewalt, die Gott damals gab, gibt er jederzeit, wenn wir nur genügend glauben. Diese Gewalt gibt er Menschen. Und ich werde heute Abend versuchen zu zeigen, meine Behauptung zu belegen, dass Gott diese Gewaltzeichen zu wirken keinem Menschen gibt. Aber ich habe nicht gesagt, und ich hoffe niemand von uns glaubt das oder sagt das, Gott könne nicht Wunder wirken auch übernatürlich. Natürlich kann er das. Das trauen wir ihm zu. Wir beten zu ihm, rufen zu ihm und er kann eingreifen in solche Weise, dass es keine menschliche, natürliche Erklärung dafür gibt. Aber wir, ich hoffe es wenigstens, werden dann nicht behaupten, ich habe die Gewalt, Zeichen zu tun. Also das ist eine zweite wichtige Unterscheidung. Wem trauen wir die Macht zu, Wunder zu wirken heute? Dann zweitens, vier populäre Irrtümer. Ein erster, sehr verbreiteter Irrtum ist der, dass Zeichen und Wunder sehr häufig geschehen seien und auch heute noch geschehen. Also Wunder seien in der Heilsgeschichte häufig. Und wenn man natürlich immer nur Apostelgeschichte und 1. Korintherbrief liest, dann glaubt man das irgendwann einmal. Aber wenn wir anfangen, so wie zivilisierte Menschen Bücher lesen, auch das Buch der Bücher zu lesen. Und jeder zivilisierte Mensch liest sein Buch von vorne bis hinten. Das ist einfach keine Art. Ein Buch einfach da ein bisschen und dort ein bisschen. Und wenn es ein gutes Buch ist, dann liest man es noch einmal von vorne bis hinten. Und wenn es ein so einmaliges Buch wie dieses Buch ist, dann macht man das sein Leben lang. Man liest vom ersten bis zum letzten Buch in diesem Buch der Bibel fortlaufend. Und dann beginnt langsam aufzufallen, dass Zeichen und Wunder die ganz große Ausnahme waren in der Geschichte der Menschheit und in der Heilsgeschichte. Der erste Mann, von dem wir lesen, dass er die Gewalt hatte, Zeichen zu tun, das war eben Mose. Den 5. Mose 34 darum auch einen einmaligen Propheten nennt. Elia und Elisa kamen nicht an ihn heran. Und die Juden, die zählen ja ziemlich alles, was man nur so zählen kann, Buchstaben und, aber nicht nur Buchstaben in der Bibel, sondern auch Werke und Taten. Und die jüdischen Bibelausleger, die haben das alles gezählt schon lange und sind darauf gekommen, Mose tat allein mehr Zeichen und Wunder als alle übrigen, sei es Josua oder seien es Propheten nach ihm zusammengezählt. Er war wirklich einmalig. Aber er trat erst auf nach mindestens 2500 Jahren Menschheitsgeschichte, wenn wir die Geschlechtsregister zusammenzählen seit Adam, kommt man ungefähr auf das Jahr 2500 rund nach Adam. Noah tat keine Zeichen und Wunder, Abraham hatte nicht Gewalt, Zeichen und Wunder zu tun, Josef nicht, erst Mose. Und nachher tat Josua einige Wunder und dann geschahen während ganzer Generationen keine solchen Wunder mehr. Vereinzelt im Zusammenhang mit einzelnen Richtergestalten, aber erst wirklich gehäuft und greifbar in der Zeit von Elia und Elisa. Also mehrere hundert Jahre nach Mose wieder. Und dann wieder jahrhundertelang nichts, niemand, der auftritt, der Zeichen und Wunder tut, nicht einmal Johannes der Täufer. Johannes 10 sagt es ausdrücklich, dass Johannes keine Zeichen tat. Erst als der Sohn Gottes Mensch wurde, da geschahen wieder Zeichen und Wunder. Und das ist nun das wirklich Einmalige und Einzigartige. So viele Zeichen und Wunder, dass Johannes sagt, wollte man alles aufschreiben, die ganze Welt würde die Bücher nicht fassen. Und dann die vom Herrn direkt beauftragten Apostel. Das ist auf Jahrtausende Heilsgeschichte wenig. Mose und Josua, Elia und Elisa, der Herr und die Apostel. Wenig. Und selbst während jener Zeiten, in denen Gott so wirkte, waren es nur ganz wenige Personen, die Gott mit dieser Vollmacht ausstattete. Mose war allein und nachher war es nur Josua, dann war es nur der Elia und Elisa und in den Tagen des Herrn zuerst nur er selbst und dann die von ihm bevollmächtigten Apostel. In der Apostelgeschichte lesen wir nur noch von zwei Männern, die Zeichen taten, nämlich Stephanus und Philippus, denen die Apostel die Hände aufgelegt hatten. Das ist einmal der biblische Befund. Also Wunder sind in der Heilsgeschichte eben, wie man so schön sagt, Wunder selten. Müssen ja selten sein, sonst hätten sie diese Aussagekraft nicht. Dann ein zweiter häufiger Irrtum ist der, dass wir auch Wunder wirken könnten, vorausgesetzt, wir glaubten genug. Nun, das lässt sich ganz einfach durch die Bibel widerlegen. Wir haben heute 1. Korinther 12 gelesen und dort stellt Paulus die rhetorische Frage, haben alle Wunderkräfte natürlich nicht. Und das würde eigentlich schon genügen, um zu zeigen, die Apostel haben das niemals weder geglaubt noch gelehrt, dass jeder, der genug glaubt, Wunder wirken kann. Nein, es wirken nicht alle Wunder. Da kann einer glauben, so viel er will. Wenn Gott nicht dazu eigens beruft und befähigt, wirkt niemand Wunder. Abraham wird uns als das große Vorbild für Glauben aus dem Alten Testament vorgestellt, Vater des Glaubens. Er tat keine Wunder, wo er doch so großen Glauben hatte. Auch Noah tat keine Wunder, der ganz sicher ein Mann des Glaubens war, wie Hebräer 11,6 sagt, dass er durch Glauben von Furcht bewegt die Arche baute. Nun, manche verweisen auf Markus 16,17 und sagen, ja, hier steht doch, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Nun, Paulus wirft hier einiges Licht, genau auf diese Aussage des Herrn. Der Herr hat hier wirklich nicht gesagt, eine pauschale Verheißung gegeben, alle Gläubige an allen Orten werden Zeichen und Wunder tun. Denn sonst könnte ja der Apostel nicht das Gegenteil behaupten und sagen, es tun eben nicht alle Zeichen. Nun, einer der Reformatoren, und jetzt wollen wir einfach hören, was die Reformatoren und nach ihnen, die Lehrer, die anerkannten Lehrer in den Gemeinden geglaubt haben. Also einer der Reformatoren hat Markus 16, Vers 17 wie folgt erklärt. So wie der Herr den Glauben seines Evangeliums bekräftigt hatte durch die Wunder, die er tat, solange er auf der Erde war, so reicht er diese gleiche Kraft jetzt an die Nachkommenden weiter, damit die Jünger nicht dächten, dies sei an seine leibliche Gegenwart gebunden. Wir dürfen aber nicht denken, der Herr habe mit der Ausrüstung der Gläubigen, mit dieser Gabe einen jeden Einzelnen ausgerüstet. Denn wir wissen, dass seine Gaben verschieden verteilt wurden, sodass die Macht, Wunder zu tun, nur auf bestimmte Leute begrenzt war. Da aber alles, was er einigen wenigen gab, der ganzen Kirche gehörte und jedes Wunder alle stärkte, konnte Christus zu Recht die Glaubenden allgemein ansprechen. Es genügte zur Bestätigung des Zeugnisses von der Gottheit und Herrlichkeit Christi, dass nur einige wenige Gläubige mit dieser Kraft ausgestattet sein sollten. Das ist Johannes Calvins Auslegung zum Markus-Evangelium. Nun, es wird sehr häufig behauptet, viele haben das mir ins Gesicht gesagt, da diese zusammengebastelte Theorie vom Aufhören der Zeichen und Wunder, das sei nur sein Notbehelf von uns erfunden, weil bei uns keine Zeichen und Wunder geschehen. Das sei also unsere armselige Antwort und unser Eingeständnis der Niederlage gegenüber den Ansprüchen der charismatischen Bewegung. Das ist ganz einfach, ich sage jetzt einmal dogmengeschichtlich, völlig falsch. Die Reformatoren haben genauso geglaubt und gelehrt. Und damals gab es das nicht, was wir heute, es gab auch Ähnliches, aber die hatten nicht Anlass deswegen, wie uns unterstellt wird, solches zu lehren. Es ist einfach historisch falsch, eine solche Behauptung. Die Lehre vom Aufhören der Zeichen ist nicht erfunden worden im 20. Jahrhundert, aus Verlegenheit. Dann der dritte, häufig verbreitete Irrtum, Wunder seien dazu da, Menschen zum Glauben zu bringen. Und wenn wir die Bibel auf diese Meinung hin untersuchen, dann finden wir keine Menschen, die durch Wunder zum Glauben kamen. Vielleicht will da jemand schon protestieren. Ich werde das noch erklären müssen. Zweitens, wird gar nirgends gesagt, Wunder seien dazu da, Menschen zum lebendigen Glauben zu bringen. Wird wirklich nicht gesagt. Aber ich höre schon den stummen Protest und darum muss ich diese beiden Stellen jetzt lesen. 2. Mose 4, Vers 1 bis 5. 2. Mose 4, die Verse 1 bis 5. Und Mose antwortete und sprach, aber siehe, sie werden mir nicht glauben. Und nicht auf meine Stimme hören, denn sie werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Da sprach der Herr zu ihm, was ist das in deiner Hand? Und er sprach, ein Stab. Und er sprach, wirf ihn auf die Erde. Da warf er ihn auf die Erde und er wurde zur Schlange und Mose floh vor ihr. Und der Herr sprach zu Mose, strecke deine Hand aus und fasse sie beim Schwanz. Und er streckte seine Hand aus und er ergriff sie und sie wurde zum Stab in seiner Hand. Auf dass sie glauben, und jetzt müssen wir gut hinhören, auf dass sie glauben, dass der Herr dir erschienen ist, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Ja, hier steht, auf dass sie glauben. Und jetzt ist man versucht, kurz zu schließen und zu sagen, Zeichen geschahen, damit die Leute gläubig würden. Wir müssen genau lesen. Der Herr sagt, auf dass sie glauben, dass ich dir erschienen bin. Also die Zeichen dienten nicht dazu da, waren nicht dazu da, dass die Israeliten dadurch zum wahren Glauben an Gott kamen, sondern dass sie an die Sendung des Mose glaubten, dass Gott ihn gesandt habe. Also sie legitimierten den göttlichen Boten. Und das haben sie geglaubt. Sie sahen die Zeichen und das hat sie überzeugt, du musst von Gott gesandt sein. Es kam ungefähr 1500 Jahre später ein sehr gelehrter Mann zum Herrn Jesus und hat genau das gesagt. Du musst ein Lehrer von Gott gesandt sein, denn diese Zeichen und Wunder, die du tust, kann sonst niemand tun. Johannes 3. War er deswegen gläubig im Sinne von gerettet? Der Herr sagte ihm, dass er noch so blind sei, dass er nicht einmal das Reich Gottes sehen könne. Also woher denn gerettet? Also die Zeichen und Wunder überzeugten, dass die Betreffenden, die sie taten, wirklich von Gott gesandt waren. Aber Glauben an die Botschaft und damit Glauben an Gott selbst, das zu wecken, hat Gott Zeichen gar nie gegeben. Das zu wecken, hat Gott ein anderes Mittel. Und wir wissen, was dieses Mittel ist. Das ist sein Reden, sein Wort. Jenes Wort, das die Welten schuf. Und jenes Wort allein hat die Macht, ein ungläubiges Herz gläubig zu machen. Ein steinernes Herz zu neigen, dass es glaubt und Leben empfängt und neu wird. Das vermag nur Gottes Reden, Gottes Wort. Der Glaube kommt aus der Verkündigung, die Verkündigung durch Gottes Wort. Römer 10, 17. Das ganze Johannesevangelium zeigt uns das, auch das Beispiel des Pharao. Der Pharao sah ein Zeichen nach dem anderen. Jedes Zeichen wurde durch Mose mit dem Gott Israels in Verbindung gebracht. Eindeutig, es ist der Gott Israels, der hier redet und fordert und der so auf deinen Unglauben antwortet. Jedes Mal, wenn der Pharao wünschte, dass Mose bete, hörte die Plage auf das Gebet des Mose auf. Das war alles dermaßen überzeugend. Hat das dieses Herz des Pharao gläubig gemacht? Es machte sein Herz nur noch härter, immer härter, bis es am Schluss so hart war wie ein Stein und der Pharao wie ein Stein in den Fluten des Meeres versank. 2. Mose 15, 5. Dort steht das. Er versank wie ein Stein in den Fluten. Das war sein Herz, zog ihn hinab. Zeichen und Wunder können ein ungläubiges Herz nicht zum Glauben bewegen. Und das Gleiche zeigt uns das Auftreten des Herrn. Es geschahen nie solche Zeichen wie die, die er tat. Die Menschen, die sagten, noch nie ist seit Grundlegung der Welt solches geschehen oder gehört worden, dass ein Blindgeborener sehe. Oder noch nie sahen wir solches in Israel, riefen die Menschen, als er den Gichtbrüchigen geheilt hatte. Völlig einmalig. Und viele denken, ja, und dann zitieren sie Johannes 20, 30 und 31, hier steht doch, der Herr tat Zeichen und Wunder, damit die Menschen an ihn glaubten und durch den Glauben ewiges Leben empfingen. Wiederum, wir müssen genau lesen. Johannes 20, Johannes 20, Verse 30 und 31. Auch viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, die nicht in diesem Buch geschrieben sind. Diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubet, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habet in seinem Namen. Diese sind geschrieben. Unzählige Menschen sind durch das Lesen dieser Berichte zum Glauben gekommen. Gott hat sein Wort verwendet und auch durch das Johannesevangelium Menschen die wahre Identität Jesu von Nazareth enthüllt und hat in ihren toten Herzen Glauben an diesen einen geweckt und sie haben das ewige Leben empfangen. Aber genau das richteten die Zeichen, die der Herr tat, an denen, die Zeichen sahen, nicht aus. Und das sagt Johannes in Johannes Kapitel 12, Vers 37 in zusammenfassender Weise. Johannes 12, Vers 37. Wiewohl er aber so viele Zeichen vor ihnen getan hatte, glaubten sie nicht auf ihn, auf dass das Wort Jesajas des Propheten erfüllt würde. Und jetzt redet Jesaja wieder von verstockten Herzen. Und so sehen wir auch an diesem Beispiel, die Zeichen und Wunder Sie weckten keinen Glauben, waren nicht dazu da, Glauben zu wecken. Die Zeichen und Wunder machten nur den Unglauben umso offenbarer und führten zu vermehrter Verstockung. Das ist der biblische Befund. Und dann haben wir als Viertes, was als vierte häufig vertretene Auffassung zu Zeichen und Wundern, sie seien dazu da, den Glauben der Erlösten zu stärken. Nun, an Pharao haben wir gesehen und auch an den Juden zur Zeit des Herrn die Wirkung von Zeichen und Wundern an Ungläubigen. An den Jüngern, die mit dem Herrn zusammen waren, sehen wir, dass die Zeichen und Wunder ihren Glauben offensichtlich nicht stärkten. Wie oft musste der Herr ihren Unglauben schelten? Und so sagt er den Jüngern, ja, Thomas sagt er, du glaubst jetzt, weil du siehst. Aber eigentlich ist das ja ganz kümmerlich. Glückselig sind, die nicht gesehen haben und doch glauben. Also ganz etwas anderes ist offensichtlich entscheidend, um Glauben auch zu stärken. Die Korinther hatten die Zeichen des Apostels Paulus gesehen. Er sagt es ausdrücklich in 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch geschehen, in allen Zeichen und Wundern mit allem Ausharren. Also offensichtlich über eine längere Periode immer wieder. Sind die Korinther deswegen im Glauben erstarkt und besonders glaubensstark gewesen? Wir nehmen an, eher das Gegenteil. Die haben dem Apostel dauernd widersprochen. Also wir haben auch da keine Belege in der Bibel dafür, dass Zeichen und Wunder den Glauben der Erlösten stärken. Nun, als Junggläubiger wünschte ich das immer wieder, ganz inbrünstig gewünscht. Wenn ich Jesus noch einmal sehen dürfte, dann würde ich nie mehr zweifeln. Und ich habe auch gebetet, mehr als einmal. Und der Herr erhört nicht alle unsere Gebete. Das heißt, er hört sie schon und er antwortet auf, aber auf seine Weise. Seine Antwort auch einfach nein. Nein. Und so habe ich den Menschen, Jesus oder auch, so wie ich weiß auch nicht genau, was ich dachte, auf alle Fälle habe ich Jesus nie gesehen. Das hätte meinen Glauben auch nicht gestärkt. Es sind andere Dinge, die unseren Glauben stärken. Das Wort Gottes und an einer anderen Stelle sagt der Herr Gehorsam. Sind die beiden Dinge. Glaube an das Wort oder das Wort Gottes und Gehorsam dem Herrn gegenüber. Ja, wozu waren denn die Wunder da? Wenn nicht, um Glauben zu wecken und um Glauben zu stärken. Erstens einmal, die Wunder waren Zeichen von Gottes Heilswirken. Die Wunder waren eben Zeichen. Danke. Das Johannesevangelium nennt darum die Wunder des Herrn auch immer Zeichen, außer an einer Stelle. Zeichen, Wegweiser, Deutewerke. Johannes 20, 30, 31 noch einmal. Viele andere Zeichen hat nun zwar Jesus vor seinen Jüngern getan, diese aber sind geschrieben, auf dass ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und auf dass ihr glaubend Leben habt in seinem Namen. Aus all den Zeichen, die der Herr tat, wurden im Johannesevangelium 7 ausgesucht und eines noch nach der Auferstehung, wenn wir das noch dazu nehmen, 8. Diese wurden ausgesucht und diese demonstrieren offenkundig die Identität Jesu. Wer ist denn dieser Jesus von Nazareth wirklich? Der Sohn Gottes, der Messias. Zweitens illustrieren sie offensichtlich auch, was das ewige Leben ist und wie wir das ewige Leben empfangen. Zeichen, die über sich hinaus auf etwas Größeres verweisen. Beispiel, ich habe hier einen Ehering. Das ist ein Zeichen. Das kann jeder lesen, dieses Zeichen. Nun, in der Bibel werden ja auch die Gestirne, die Himmelskörper, Zeichen genannt. Also auch in der Bibelsprache könnte man das durchaus ein Zeichen nennen. Zeichen wofür? Ja, Zeichen für eine Person, die hinter diesem Ring steht. Nun, die Zeichen hatten eben nur insofern Sinn und Bedeutung, als sie darauf verwiesen, wer Jesus von Nazareth ist und was das ewige Leben ist. Darum ging es. Wegweiser. Und das zeigt sich besonders deutlich im Johannesevangelium. Wir haben als Belegtext Johannes 6. Denn hier gibt uns der Herr gewissermaßen den Schlüssel in die Hand, um alle seine Zeichen zu deuten, zu verstehen, wie er verstanden sein wollte. Johannes Kapitel 6, Verse 26 und 27. Jesus antwortete ihnen und sprach: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich, nicht weil ihr Zeichen gesehen habt, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Wirket nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt, ins ewige Leben, welche der Sohn des Menschen euch geben wird. Hier macht das ganz deutlich. Ich habe euch doch hier nur etwas demonstrieren wollen, was ihr jetzt wirklich suchen sollt. Jetzt kommt ihr wieder und wollt wieder eine Mahlzeit, eine Gratis-Mahlzeit. Ich will euch doch viel mehr geben. Ich will euch etwas geben, das ins ewige Leben wirkt und gültig bleibt. Und dann hält er eine Rede über Brot und wie Brot Leben erhält und sagt: Ich bin das Brot des Lebens. Genau in dem Zusammenhang mehrt die Brote, und damit wollte er nur demonstrieren, wer er ist. Ich bin das Brot des Lebens. Er heilte den Blindgeborenen, Johannes 9, Vers 4, und dort sagt er: Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt, und heilt den Blindgeborenen. Er steht vor dem Grab des Lazarus und sagt: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und dann ruft er Lazarus aus dem Grab. Also jedes Mal hat das Zeichen etwas demonstriert, wer er ist und was das ewige Leben ist. Die Zeichen für sich genommen sind ja eigentlich gar nicht so aufregend. Wenn wir bedenken, dass der Herr heute, wie viele Menschen leben auf der Erde? 6 Milliarden? Mehr schon. Ja, fast 6 Milliarden. Er füllt 6 Milliarden Menschen Tag für Tag den Mund. Dann ist es ja eigentlich eine ganz kleine Sache, einmal 6000 Menschen den Mund zu füllen. Also das Wunder, das er täglich tut, ist ja viel größer. Und als er den Lazarus auferweckte, hat er ihm eigentlich gar keinen so großen Gefallen getan. Seinen beiden Schwestern vielleicht schon, aber er selbst. Ich denke, wenn wir das hinter uns haben, noch einmal dadurch, ich weiß nicht. Er musste nämlich wieder sterben. Nein, der Herr hat damit ein Zeichen getan. Die Auferweckung ist nicht so entscheidend, dass Lazarus wieder lebte, sondern dass wer an den Sohn Gottes glaubt, zu ewigem, unverweslichem Leben aufersteht. Es kommt die Stunde und ist jetzt, da die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben werden, leben, ewig leben. Und ebenso der Blindgeborene, was half es ihm, wenn er 30 oder 40 Jahre lang diese eitle Welt sehen konnte, falls er dann in die Hölle fuhr und am Ort der Qual seine Augen dann aufschlug. Ihm wäre damit gar nicht geholfen. Also es ging jedes Mal nur darum, auf die Person des Herrn hinzuweisen. Nun, so haben auch die Bibelausleger, die Reformatoren und nach ihnen auch die Puritaner und die Erweckungsprediger des 18. und des 19. Jahrhunderts die Zeichen und Wunder des Herrn und der Apostel gedeutet. Ich lese einmal hier aus den Schriften von Jonathan Edwards. Er war der, man sagt das so, der größte Intellektuelle Amerikas des 18. Jahrhunderts. Ich glaube, er hat erstens nichts davon gewusst und zweitens hätte er nicht viel davon gehalten. Er war ein Bibellehrer und von außerordentlicher Tiefe. und von einer außerordentlichen Ernsthaftigkeit. Und er war das Hauptwerkzeug einer großen Erweckung in Nordamerika, des großen Erwachens. Und er schreibt über Zeichen und Wunder Folgendes. Die Zeichen waren Werke, welche Abbilder des großen Werkes waren, das an den Menschenherzen zu wirken, Christus gekommen war. Sie repräsentierten diese innere, geistliche Heiligung, Erneuerung und Auferstehung, die allen Erlösten zuteil wird. Also die Zeichen sind eben Zeichen. Und die Zeichen sollten, das ist der zweite Zweck, den Boten legitimieren. Nun, ich nenne jetzt nur die Stellen, ich lese sie nicht mehr. 2. Mose 4, 1 bis 5 haben wir gelesen. 5. Mose 34, 10 und 11 haben wir gelesen. Über Elia wird das auch gesagt. Elia auf dem Karmel, das Zeichen geschieht, damit offenbar werde, wer der von Gott gesandte Prophet und wessen Gott der wahre Gott sei. Also Legitimation des Boten und seiner Botschaft. So war es auch beim Herrn Jesus. Wir lasen die Stelle aus Apostelgeschichte 2, 22. Und Paulus sagt in 2. Korinther 12, 12, die Zeichen des Apostels sind ja unter euch geschehen. Warum sagt er das? Weil in Korinth einige waren, die seine apostolische Vollmacht in Frage stellten. Und dann verwies er auf die Zeichen. Und beachten wir, er sagte nicht, wenn ich komme, werde ich Zeichen tun. Dann werdet ihr Nein, er hatte sie getan, er würde nicht wieder Zeichen tun. Er tat sie, als in Korinth das Evangelium eingeführt wurde und die Gemeinde gegründet wurde, nachher nicht mehr. Die Wunder sollten die göttliche Offenbarung legitimieren. Auch die neue göttliche Offenbarung legitimieren. Hebräer 2, Verse 3 und 4. Wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Dies empfing den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn und wurde uns von denen bestätigt, die es gehört haben, indem Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen als durch Wunder und mancherlei Wunderwerke und Austeilungen des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Gott bestätigte das Zeugnis der Apostel durch Zeichen und Wunder. Oder besser gesagt, Gott befestigte, machte fest. Und nachdem das geschehen war, geschahen keine Zeichen und Wunder mehr. Der Schreiber des Hebräerbriefs will ja die Hebräer davon überzeugen, dass das Christentum wirklich gegenüber dem Judentum überlegen ist. Warum verweist er nicht auf Wundertäter? Er sagt, es geschahen solche Zeichen, als das Zeugnis durch die Apostel gepredigt wurde. Jetzt ist die Lehre verkündigt. Und jetzt ist es eure Aufgabe, der beglaubigten Botschaft zu glauben. Es würden keine Zeichen mehr geschehen. Sie geschahen, würden keine mehr geschehen. Und jetzt einige Zitate von aus der Kirchengeschichte. Johannes Chrysostomos lebte von 347 bis 407. Er sagte Folgendes: Am Anfang gab der Heilige Geist die außerordentlichen Gaben sogar den Unwürdigen, denn damals waren sie nötig zur Bekräftigung der christlichen Lehre, aber jetzt werden sie nicht mehr gegeben, da die christliche Lehre befestigt ist, sodass sie diese Stütze nicht nötig hat. Martin Luther sagte Folgendes dazu: Nun die Apostel das Wort gepredigt und uns ihre Schriften hinterlassen haben, bleibt nichts mehr, das geoffenbart werden müsse. Keine neuen Offenbarungen und auch keine Wunder sind notwendig. Da wir diese gewissen Prophezeiungen besitzen, ein zuverlässiges Zeugnis der reinen Lehre, sind keine Wunder nötig, diese Lehre zu bekräftigen. Denn die nachfolgenden Zeichen wurden hauptsächlich gegeben, wie St. Markus am letzten sagt, um die neue Botschaft der Apostel zu bestätigen. Wir haben aber keine neue Lehre eingeführt. Wir haben nur die alte Lehre der Apostel wiederhergestellt. So haben die Reformatoren alle argumentiert. Man hat auch in Frankreich die Verbreitung des Evangeliums bekämpft und man hat die Verkündiger dann herausgefordert, wo habt ihr die Zeichen? Und dann haben die Katholiken verwiesen auf die vielen Zeichen und Wunder, die durch ihre Heiligen angeblich geschahen. Johannes Calvin hat darauf geantwortet, und zwar schrieb er, als er in Basel war, 1836, die erste Ausgabe der Institutio, also seiner systematischen Theologie, und er widmete sie König Franz I. von Frankreich und schrieb im Vorwort unter anderem Folgendes: Darin, dass unsere Gegner Wunder von uns fordern, sind sie unvernünftig. Denn wir stellen kein neues Evangelium her, sondern wir halten an jenem alten Evangelium fest, dessen Wahrheit zu bestätigen alle jene Wunder gedient haben, die der Herr Jesus Christus und seine Apostel je taten. Und etwas weiter unten, nein, das ist aus seiner Auslegung zu Hebräer 2,4. Wir finden, dass fast alle Wunder, in welchem Zeitalter sie auch geschahen, als Siegel des Wortes Gottes dienen sollten. Umso abwegiger ist es deshalb, dass der Aberglaube der Papisten, das sind die Papstgläubigen, mit ihren erfundenen Wundern die Wahrheit Gottes abschwächen wollen. Nun, die haben noch deutlich geredet, die Leute. Nun, wenn dem so ist, dass Zeichen und Wunder mit von Gott gesandten Boten, mit einer neuen Botschaft zusammenhängen, dann ergibt sich daraus eine zwingende Schlussfolgerung. Viertens, eine zwingende Schlussfolgerung. Entweder ist Gottes Botschaft mit Abschluss des Kanons abgeschlossen, oder Gottes Botschaft, Gottes Offenbarung ist nicht abgeschlossen. Entweder oder. Und wir können uns für das eine oder andere entscheiden, müssen das dann begründen, warum wir so und nicht anders glauben. Wenn wir aber glauben, der Kanon sei abgeschlossen, dann können wir nicht glauben, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Geht nicht. Ist ein Unding. Wenn wir aber glauben, der Kanon sei nicht abgeschlossen, es geschehen noch laufend neue Mitteilungen, Offenbarungen, ja, dann müssen wir gerade damit rechnen, dass auch Zeichen und Wunder die entsprechenden Träger der neuen Botschaften beglaubigen müssen. Und so ist es ganz konsequent, dass eben Rom das immer geglaubt hat. Für Rom ist der Kanon nicht abgeschlossen. Und so ist es ganz konsequent, dass Leute, die sagen, ja, die Zeichen und Wunder, die jetzt geschehen, sind von Gott gewirkt, sie müssen von ihrer ehemaligen Position abrücken und sagen, der Kanon ist doch nicht abgeschlossen. So geschehen, ich nenne jetzt den Namen nicht, bei dem Vorsitzenden eines der größten der größeren freikirchlichen Verbände in Deutschland. Weil dieser Mann nicht mehr glauben mag, dass Zeichen und Wunder aufgehört hätten, hat er sich öffentlich auch so geäußert und gesagt, der Kanon ist nicht abgeschlossen. Das ist logisch. Und jetzt zitiere ich jemanden mit Namen, denn das habe ich authentisch, darum wage ich es auch so zu sagen, Jürgen Neidhardt, er ist Lehrer auf der Bibelschule Beatenberg. Ich war vorletzte Woche dort. Und dann hat er mir gesagt, dass während des Studiums der Rektor der Schule, wo er studierte, in Basel, an der freien evangelischen theologischen Fakultät, sagte, manches, was heute die Pfingstler und Charismatiker tun, lässt sich mit der Bibel nicht decken, hat er gesagt. Aber Gottes Geist ist größer als unsere Theologie. Und darauf antwortete Jürgen Neidhardt, das ist das Ende des Fundamentalismus. Stimmt. Es geht einfach nicht, zu sagen, es geschehen noch Zeichen und Wunder und der Kanon ist abgeschlossen. Das geht nicht. Und wir sehen, es ist nicht so eine Kleinigkeit, wie wir hier denken in dieser Frage. Es berührt ganz fundamentale Lehrüberzeugungen. Nun, das biblische Zeugnis zum abgeschlossenen Kanon, dazu sage ich jetzt nichts. Ich will nur einen Satz lesen vom Schweizer Reformator Heinrich Bullinger. Er war der Nachfolger von Zwingli. Zwingli fiel ja im Zweiten Kappeler Krieg jung. Und da hat sein Mitarbeiter Heinrich Bullinger die Führung der Reformation in Schweiz übernommen und sie zu Ende geführt. Und dieser Bullinger hat manches geschrieben, auch ganz Beeindruckendes und sehr Gutes geschrieben. Und er verfasst auch die sogenannte Confessio Helvetica Posterior, das zweite helvetische Bekenntnis. Und das wurde zum grundlegenden Glaubensbekenntnis aller reformierten Kirchen der deutschsprachigen Schweiz. Und er sagt dort Folgendes unter anderem über die Heilige Schrift. In der Heiligen Schrift besitzt die ganze Kirche Christi eine vollständige Darstellung dessen, was immer zur rechten Belehrung über den seligmachenden Glauben und ein Gott wohlgefälliges Leben gehört. Deshalb wird von Gott deutlich verboten, etwas dazu oder davon zu tun. Dann etwas weiter unten. Wenn also heute dieses Wort verkündigt wird, glauben wir, dass Gottes Wort selbst verkündigt und von den Gläubigen vernommen werde, dass man aber auch kein anderes Wort Gottes erfinden oder vom Himmel her erwarten dürfe. Das war wirklich reformatorischer Glaube, Glaube aller Protestanten bis ins 20. Jahrhundert hinein. Selbstverständlich. Und das ist eben preisgegeben worden in den letzten wenigen Jahren oder Jahrzehnten. Es ist ein gigantischer Dammbruch. Das ist keine Kleinigkeit, die hier passiert. Und darum ist es auch liegt in der Logik der Sache, dass jetzt diese gemeinsamen Erklärungen zwischen Rom und evangelischen oder Protestanten verfasst wird. Zwangsläufig muss solches geschehen. Der historische Glaube der Baptisten, zu denen auch John Bunyan gehörte, den wir sicher alle kennen, von 1689, sie haben zum Wort Gottes Folgendes gesagt, der gesamte Ratschluss Gottes bezüglich aller Dinge, die notwendig sind zu seiner Ehre, zu des Menschen Errettung, Glauben und Leben, ist entweder ausdrücklich niedergelegt oder notwendig enthalten in der Heiligen Schrift, zu der zu keiner Zeit etwas hinzuzufügen ist, sei es durch neue Offenbarungen des Geistes oder durch Traditionen der Menschen. Nun, das biblische Zeugnis zum Aufhören der Zeichen und Wunder, ich kann jetzt nur die Punkte nennen und ganz kurz umreißen. Der Herr hat so etwas angekündigt. Und erstaunlicherweise ist das gerade der Satz, den die meisten verwenden, um zu sagen, es geschehen heute noch die gleichen Zeichen und Wunder. Der Herr hat in Johannes 14, Vers 12 gesagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird auch die Werke tun, die ich tue, und wird größer als diese tun, weil ich zum Vater gehe. Wird auch die Werke tun, ich muss jetzt nichts mehr dazu sagen, eingeschränkt auf den Kreis der Apostel. Das lässt sich ja ganz schön zeigen und belegen. Sie haben die gleichen Werke wie der Herr getan. Und dann sagt er, größere. Größere. Nun, das können nicht einfach noch aufsehenerregendere Zeichen sein. Man könnte sich ja vorstellen, zwei Tote gleichzeitig auferwecken, irgend so etwas. Aber wir merken, das wäre lächerlich. Größere Werke muss heißen, Werke anderer Natur, bleibende Werke. Und das geschah seit Pfingsten. Am Pfingsten predigte Petrus das Evangelium, teilte Brot aus, wie einstmals er getan hatte, aber solches Brot, das 3000 Menschen ewig sättigte. Das war ein größeres Werk als die Mehrung der Brote, wo er auch Brote ausgeteilt hatte. Also solche Werke müssen gemeint sein. Und jetzt habe ich Gelegenheit, jemanden zu zitieren, für den ich eine fast zu große Bewunderung habe. Man muss ja vorsichtig sein. Und darum, unser wirkliches und alleiniges, vollkommene Vorbild ist natürlich der Herr selbst. Aber er ist ein Mann, von dem man viel lernen kann, Georg Whitfield. Ich habe mich ziemlich eingehend mit ihm beschäftigt. Und daraus ist dann ein Buch entstanden. Und er schrieb in einem Brief im Jahre 1739, als im Zuge dieser Erweckung da und dort anfingen, solche spektakulären Dinge zu tun, die vom Evangelium wegführen wollten. Denn der Teufel fängt an, das Werk Gottes nachzuahmen, schrieb er in einem Brief. Und weil seine Drohungen nichts ausrichten, verstellt er sich jetzt als ein Engel des Lichts, um so sein Ziel noch wirksamer zu erreichen. Bruder X und Bruder Y huldigen der Vorstellung, dass jetzt die Macht geschenkt werde, Wunder zu wirken, und dass Christus jetzt komme, um die 1000 Jahre auf der Erde zu regieren. Aber ach, welche Notwendigkeit besteht für Wunder wie die Heilung von kranken Leibern und die Wiederherstellung Blinder, wenn wir jeden Tag sehen, wie durch die Kraft des Wortes Gottes die größeren Wunder geschehen. Werden denn nicht die geistlich Blinden sehend? Werden nicht die geistlich Toten auferweckt und die aussätzigen Seelen gereinigt? Und wird nicht das Evangelium den Armen verkündigt? Wenn wir doch die Substanz dessen besitzen, zu deren Einführung solche Wunder nur gegeben wurden, warum sollten wir Gott versuchen, indem wir weitere Zeichen fordern? Das schrieb er im Jahre 1739. Spurgeon dachte genauso. In einer Predigt sagte er: Gewiss können wir keine Wunder tun, aber wir können die Werke tun, die Kinder Gottes kennzeichnen. Wir können geistliche Wunder tun. Heute können wir vor dem Grab eines in Sünden toten Menschen stehen und sagen: Lazarus, komm heraus. Und immer wieder erleben wir, wie Gott durch die Kraft des Heiligen Geistes auf unsere Predigt hin die Toten auferweckt. Wir können auch am Leben des Apostels Paulus ablesen, dass die Zeichen und Wunder nur für eine begrenzte Zeit waren. Am Anfang der Apostelgeschichte traten sie gehäuft auf, werden immer weniger, und dann wird Paulus ein Gefangener Roms. Er bekommt dort Besuch. Im Philipperbrief lesen wir davon, im Jahre 61 nach Christus. Epaphroditus wird so krank, dass Paulus befürchten muss, er sterbe, und er sagt einfach: Gott hat sich meiner erbarmt. Er konnte nicht ein Machtwort sprechen, konnte einfach auf Gottes Güte harren, und Gott hat sich seiner erbarmt, auf dass er nicht von übermäßiger Traurigkeit verschlungen würde. Dann wird er aus Rom, aus dem Gefängnis entlassen, und er muss auf einer Reise seinen Mitarbeiter Trophimus krank in Milet zurücklassen. 2. Timotheus 4,20 steht das. Offensichtlich konnte er nicht einfach ein Machtwort sprechen. Er will, dass Timotheus sich ein bisschen besser fühlt, ist ihm häufig unwohl. Er gibt ihm einen medizinischen Rat. 1. Timotheus 5, Vers 23. Gebrauch ein wenig Wein, um deines häufigen Unwohlseins willen. Er empfiehlt ihn, keinen Bruder mit der entsprechenden Vollmacht, Kranke zu heilen. Stattdessen verweist er immer mehr auf die Bedeutung der Lehre. Die Wörter Lehre und Lehren kommen in den beiden Timotheusbriefen 23 Mal vor. Und mit umso größerem Nachdruck verweist er auf das geschriebene Wort. Dort, wo böse Menschen und Gaukler es immer Ärger treiben, dort sagt er, solle er, Timotheus, und das sagt er uns, das ist das geistliche Vermächtnis des Paulus, der 2. Timotheusbrief, sollen wir umso entschiedener am Wort Gottes allein festhalten. 2. Timotheus 3. Böse Menschen aber und Gaukler werden im Bösen fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Was tut man dann, wenn Verführer da sind, Gaukler da sind? Du aber bleib in dem, was du gelernt hast. Und wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst. Er hat die apostolische Lehre, das ist neutestamentliche Lehre, die heiligen Schriften, alttestamentliche Lehre. Und das ist das, was wir in geschriebener Form haben. Denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und nütze zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, auf dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig geschickt. Hier haben wir vollkommene Ausrüstung. Sie genügt, völlig geschickt, um jeder Herausforderung zu genügen. Dann kommt als weiteres Argument dazu die Ankündigung des Vollkommenen. Vielleicht, wenn wir morgen dazukommen, ich weiß nicht, oder nächstes Jahr. 1. Korinther 13, Paulus kündigt etwas Vollkommenes an. Ich meine, es lässt sich da wirklich einleuchtend zeigen und dem Argument des Apostels folgen, dass hier Paulus tatsächlich meint, etwas Besseres, eine bessere Art, in der Gott redet, als durch Zeichen und durch Wunder und durch Gaben. Der vortrefflichere Weg, nämlich ein vollkommen abgeschlossenes, geschriebenes Wort. Das war übrigens die Erklärung, die der schon zitierte Jonathan Edwards dieser Stelle gab, auch die Väter der Brüderbewegung haben das wohl so ausgelegt. Ich komme noch zum Zeugnis der Kirchengeschichte. Und schließe dann mit einer kurzen Betrachtung zur Endzeit ab. Das Zeugnis der Kirchengeschichte, wenn man es untersucht, stellt man fest, dass in den ersten 50 Jahren nach den Aposteln, also bis zum Jahr 150, man hat eigentlich keine Berichte von Zeichen und Wundern. Dann tritt erstmals so etwas auf, der sogenannte Montanismus, Montanus von Phrygien. Da geschehen Offenbarungen und Weissagungen und man nennt das die neue Prophetie. Aber das war im zweiten Jahrhundert noch eine Einzelerscheinung. Aber vom dritten und dann vom vierten Jahrhundert an beginnen sich Wunderberichte zu häufen, Visionen, Heilungen im Zusammenhang mit den Gebeinen von Märtyrern und solche Dinge werden immer zahlreicher, bis am Ende jedem römisch-katholisch Heiligen die fantastischsten Wunder, um nicht zu sagen Possen, angedichtet werden. Ja, es sind teilweise lachhafte Dinge, was sie getan oder nicht getan haben sollen. Nun, die Kirchenväter, die haben auch von allerlei Wundern im Zusammenhang mit Reliquien berichtet. Sogar ein eigentlich so besonderer Mann wie Aurelius Augustin. Schreibt von Wundern, die geschehen, seit sie diese Reliquien dort bei sich in der Kirche eingemauert hätten und solche Dinge. Aber, und das ist sehr wichtig, aber die Kirchenväter, die zwar von solchen Dingen auch redeten, von solchen eben typisch schon katholisch, katholisierenden Wundern, die wussten ganz genau, dass das nicht das gleiche war, wie das, was die Apostel taten. Der erwähnte Chrysostomos sagt in seinem Kommentar zum 1. Korintherbrief, Kapitel 12, Verse 1 und 2, dieser ganze Abschnitt ist sehr dunkel, aber die Dunkelheit beruht auf unserer Unkenntnis der hier genannten Dinge, da sie aufgehört haben. Sie kamen damals vor, aber geschehen heute nicht. Dann Augustin, ungefähr sein Zeitgenosse, 354 bis 430, schreibt, in der frühesten Zeit fiel der Heilige Geist auf sie und sie redeten in fremden Sprachen, die sie nicht gelernt hatten. Also hat sie auch richtig gedeutet, die Sprachen. So wie der Geist ihnen auszusprechen gab. Dies waren Zeichen, die zu jener Zeit passten. Denn es war notwendig, dass der Heilige Geist in allen Sprachen ein Zeichen gab, dass das Evangelium nun in allen Sprachen bis an die Enden der Erde laufen sollte. Das geschah als ein Zeichen, aber es ist nun längst entschwunden. Nun, mit wachsender Entfernung, auch von der Zeit der Apostel, trat auch eine wachsende Entfernung von der Lehre der Apostel ein, bis eben die römische Kirche zu jenem Hort des Wunderglaubens wurde, die sie bis zum heutigen Tag geblieben ist. Und der Ruf der Reformation war bekanntlich ein Ruf zurück allein zur Schrift. Luther hatte es danach mit Schwärmern zu tun, den Zwickauer Propheten, mit direkt Inspirierten, und ihnen sagte er, Gott lässt's bei seinem Wort bleiben und will außerdem nicht mit uns handeln. Und Jonathan Edwards habe ich schon zitiert, aus einer anderen Stelle sagt er Ähnliches, Georg Whitfield, hier hätte ich wieder ein Zitat, und dann John Owen lebte 100 Jahre vor Whitfield, 100 Jahre nach den Reformatoren, gehörte zu den Puritanern. Man nennt ihn in der englischsprachigen Welt den Fürsten der Puritaner, der am meisten geschrieben hat und am gründlichsten auch geforscht und gelehrt hat. Und er sagte, die Apostel hatten außergewöhnliche Gaben, denn sie waren berufen, ein außergewöhnliches Werk zu tun. Wir sind aber zu einem gewöhnlichen Werk berufen, weshalb der Geist uns mit den gewöhnlichen Gaben, also bleibenden Gaben, ausstattet. Aber der Heilige Geist kann die gewöhnlichen Gaben genauso wirksam werden lassen wie die außergewöhnlichen. Es sind nicht Wunder, welche die Feindschaft im Herzen der Menschen entfernen und wahre Buße und Glauben einpflanzen, sondern das erneuerungsschaffende Wirken des Heiligen Geistes. John Gill, baptistischer Bibelausleger des 18. Jahrhunderts, schreibt zu 1. Korinther 12, 29, haben alle Wunderkräfte? Nein. In jener frühen Zeit, als die Gabe der Wunderkräfte gegeben wurde, hatten sie nicht alle und heute besitzt sie gar niemand. Ja, ich denke, es ist überzeugend genug, Und wir sehen es wirklich, das war der historische Glaube der protestantischen Kirchen, Gemeinschaften und Gemeinden. Und ich sollte ja hier schon nicht schließen oder das Ganze liegen lassen, ohne auch die beiden für die Lehre sicher am einflussreichsten Väter der Brüderbewegung zitiert zu haben, John Nelson Darby und William Kelly. John Nelson Darby also, was die Zeichen betrifft, lesen wir, dass der Herr das Wort bestätigte durch die nachfolgenden Zeichen. Mose wirkte Wunder und auch Elia inmitten eines abgefallenen Israel. Aber das taten die anderen Propheten nicht. Jesaja und Jeremia wirkten keine Wunder, auch Johannes der Täufer nicht. Wenn Gott etwas Neues einführt, dann treten sie auf. Denn die Sache musste durch ein deutliches Zeugnis für armselige Herzen bestätigt werden. Ich sehe keine Wiederherstellung der Wunder. Es wird am Ende vom Teufel gewirkte Wunder geben. Machttaten, Zeichen und Wunder der Lüge. Dann William Kelly. Wir fragen uns angesichts des biblischen Zeugnisses von Wundern, warum geschehen heute keine Wunder? Sagen wir mal Feststellung. Keine Wunder. Niemand stellt Gottes Recht und Macht in Frage, zu tun, was er will. Und das unterstreichen wir. Und es ist möglich, dass er gerade jetzt irgendwo seine Hand ausstreckt und ein Naturgesetz aufhebt, um seine Geliebten zu befreien. Aber ein solches Geschehen stellt kein öffentliches Zeugnis dar, denn der Heilige Geist ist jetzt in der Welt, um sie zu überführen, und zwar durch das Mittel seines vollendeten und abgeschlossenen Wortes, und das könnte nicht einmal durch nachfolgende Zeichen wirksamer gemacht werden. Das Wort ist in sich mächtig, Bollwerke niederzureißen, und wenn eine widersprechende Welt dessen Kraft im Leben des Gläubigen sieht, und wenn es durch die Predigt bekannt gemacht wird, dann braucht es kein sinnliches Zeichen, um die Wahrheit Gottes zu bestätigen. Wir können die alleinige Autorität des nun vollendeten Wortes Gottes, das durch den vom Himmel gesandten Heiligen Geist kräftig gemacht wird, nicht stark genug betonen. Es kommt der Tag, an dem der, der jetzt zurückhält, aus dem Wege sein wird. Und dann wird die Welt den Antichristen anbeten, der Machttaten, Zeichen und Wunder wirken wird. Und damit kommen wir zu den Wundern der Endzeit. Und wir haben jetzt diesen Hinweis schon gehabt auf 2. Thessalonicher 2. Ja, es werden Zeichen und Wunder für die Endzeit angekündigt. Fast alles, aber nicht ganz alles. Fast alles Zeichen und Wunder der Verführung. Verlockende Wunder, Zeichen und Wunder der Verführung. Und dann werden zwei Personen genannt, die werden Zeichen und Wunder tun. Aber, und das ist sehr wichtig, dass wir das sehen, nicht Heilungswunder, nicht Zeichen, die auf das Heil hinweisen, wie die Zeichen, die der Herr und die Apostel taten, sondern nur Gerichtszeichen. Sie werden den Himmel verschließen, Wasser wird zu Blut werden, sie werden die Erde schlagen mit jeder Plage, wie sie nur wollen, und Feuer wird von ihnen ausgehen. Das sind die beiden Zeugen von Offenbarung 11. Also für die Endzeit haben wir nur zu erwarten, Heilungswunder der Verführung und göttliche Wunder des Gerichts, also der Verurteilung der Menschen, die Gott und seinem Wirken widerstehen. Das sind die Wunder der Endzeit. Ja, lesen wir diese vier Stellen, ich lese einfach diese vier Stellen durch. Es werden falsche Christi und falsche Propheten aufstehen, werden große Zeichen und Wunder tun, um so, wenn möglich, auch die Auserwählten zu verführen. Matthäus 24, 24. Dann 2. Thessalonicher 2, 9 und 10. Seine Ankunft ist nach der Wirksamkeit des Satans in aller Macht und allen Zeichen und Wundern der Lüge, in allem Betrug der Ungerechtigkeit denen, die verloren gehen, darum, dass sie die Liebe zur Wahrheit nicht annahmen, damit sie errettet würden. Und dann zwei Zitate aus dem letzten Buch der Bibel, Offenbarung 13, 14. Es verführt die auf der Erde wohnen wegen der Zeichen, welche vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Offenbarung 16, 14. Es sind Geister von Dämonen, die Zeichen tun. Nun, das endzeitliche Gesamtbild ist ja nun wirklich so, wie wir verschiedentlich schon hörten gestern und heute. Der Mensch wird immer mehr in den Mittelpunkt gestellt. Die menschlichen Wünsche und Vorstellungen sind das Entscheidende. Menschliche Erfahrungen, menschliche Bedürfnisse. Der Mensch steht im Mittelpunkt. Genau das hat der Herr angekündigt auf das Ende. Matthäus 24, 15. Am Ende wird der Gräuel der Verwüstung im Tempel Gottes stehen. Paulus nennt den Gräuel der Verwüstung in 2. Thessalonicher 2, Vers 3 den Menschen der Sünde. Und das bedeutet, das ist nämlich die Tragweite dieses Geschehens, der Mensch wird den Platz einnehmen, der nur Gott zusteht. Den Ort der Anbetung, Mitte der Anbetung, der Mensch. Der Mensch, die Mitte, aber nicht irgendwo, im Volk Gottes. Im Tempel, im Volk Gottes. Und das zeichnet sich ja immer deutlicher ab. Ein Evangelium, das immer mehr den Menschen, seine Erwartungen, seine Wünsche, seine Bedürfnisse in den Mittelpunkt stellt. Und dazu passt nahtlos auch dieses sich immer mehr öffnen für Zeichen und Wunder und Stimmen und Offenbarungen. Nun, wenn wir erkannt haben, dass die Zeichen und Wunder nur etwas Vorläufiges waren und dass sie auf etwas Größeres hinwiesen, dann behaupten wir ja, durch den Glauben hätten wir das Größere. Da sind wir natürlich gefordert, Geschwister, dieses Größere auch glaubwürdig zu leben. Ein Leben der Reinheit, der Heiligkeit, der Hingabe. Als solche, an denen man sieht, sie waren lahm und gebunden in ihren Sünden. Jetzt wandeln sie, jetzt stehen sie, jetzt gehen sie. Solche, die unrein waren, in unreinen Lüsten gefangen, die von diesem Aussatz gereinigt sind, ein heiliges Leben führen. Und Menschen, die sich um sich selbst drehten die ganze Zeit, an ihnen ist das Wunder geschehen. Christus ist die Mitte ihres Lebens geworden. Tja, das sind Wunder. Aber diese Wunder, die müssen die Menschen an unserem Leben sehen. Jesaja sagte von seiner Zeit, siehe, ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat, wir sind zu Zeichen in Israel. Jesaja und seine Familie, er tat keine Zeichen. Er war ein Zeichen in Israel. Und so sind die wahren Zeichen, die wirklich überzeugen, sind Menschen, die ein Leben leben, eben die Substanz ausleben, die diese Zeichen und Wunder des Herrn und der Apostel demonstrierten und ankündigten und die dem Glaubenden geschenkt sind. Ich will mit drei Versen aus dem 1. Johannesbrief schließen. 1. Johannes Kapitel 5. 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Verse 19 bis 21. Wir wissen, dass wir aus Gott sind und die ganze Welt liegt in dem Bösen. Wir wissen aber, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns ein Verständnis gegeben hat, auf das wir den Wahrhaftigen kennen. Und wir sind in dem Wahrhaftigen, in seinem Sohn Jesus Christus, dieser ist der wahrhaftige Gott und das ewige Leben. Kinder, hütet euch vor den Götzen.